in my homeland, Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 29. April 2021, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Entschuldigung, war ein Rechenfehler. Windkraft leiser als bisher behördlich festgestellt. Thomas Meyer-Falk, falscher Impuls für Knackis. Wie ein Verlegewunsch wohl zu Gewalt führt. Müll, Atommüll und die kleine Ewigkeit. Ein Hintergrundbericht von Klaus Schramm. Doch zunächst zu den Nachrichten. Nierenkranke Forellen im Schwarzwald. Klimawandel und abnehmende Wasserstände führen im Schwarzwald zu Nierenschäden bei Fischen. Bekannt waren bisher direkte Belastungen. Nun kommt eine parasitäre Nierenerkrankung, PKD, hinzu. Befallene Fische werden teilnahmslos, verfärben sich dunkel, der Bauch ist aufgetrieben. Die Krankheit zeigt sich meist nur indirekt und mit zeitlicher Verzögerung. Forellen werden davon vor allem dann befallen, wenn die Wassertemperaturen im Sommer mehrere Wochen über 15 Grad Celsius beträgt. Im noch kühleren Oberlauf erkranken die Fische zwar, aber sterben kaum. Im Mittel- und Unterlauf hingegen, wo es mittlerweile deutlich länger warm bleibt, können größere Bestandsverluste auftreten. Wenn der Klimawandel weiter ungebremst fortschreite, werde es im Jahre 2070 möglicherweise nur noch in den Höhenlagen von Schwarzwald und Schwäbischer Alb Forellen in Baden-Württemberg geben. Krähen des Nabu möglicherweise als Versuchstiere genutzt. Vögel aus dem Vogelschutzzentrum des Naturschutzbundes Nabu könnten für Tierversuche an der Uni Tübingen genutzt worden sein, bei denen Elektroden ins Gehirn operiert wurden. Von 2011 bis 2015 hatte das Vogelschutzzentrum 8 tote und 7 lebende Rabenkrähen an Tierphysiologen abgegeben. Nach 2015 seien keine Vögel mehr an den Lehrstuhl für Tierphysiologie gegangen. Die Wissenschaftler hätten für Versuche Vögeln bis zu 16 Elektroden ins Gehirn implantiert und Reaktionen auf farbige Symbole und andere optische Reize gemessen. Der Nabu zeigte sich betroffen, dass möglicherweise ihre Krähen durch die Wissenschaftler verbraucht wurden. Die Uni Tübingen beantwortete kritische Nachfragen des Nabus bisher nicht. Armes Baden-Württemberg. Beinahe jedes fünfte Kind im Südwesten ist von Armut bedroht, so ein Bericht des Sozialministeriums. Ein besonders hohes Armutsrisiko haben Kinder von Langzeiterwerbslosen und alleinerziehenden Eltern, Mädchen und Jungen aus kinderreichen Haushalten und Kinder mit Migrationshintergrund. In 14% der Fällen konnten die Wohnungen nicht angemessen geheizt werden. Abgewohnte Möbel konnten in mehr als einem Drittel der Fälle nicht ersetzt werden. 16% der Jugendlichen gaben auf Nachfrage an, zu wenig Geld zu haben, um die erwünschten Freizeitangebote wahrzunehmen. Kostenlose Angebote vor Ort sind vielen Jugendlichen nicht bekannt. Peter Altmaier entschuldigt sich und zwar für die Schallbelastung bei Windkraft oder anders ausgedrückt. Jahrelang wurde hier dank eines Rechenfehlers eine zu hohe Infraschallbelastung angegeben und das war natürlich ja Wind auf den Mühlen der Windkraftgegner, die immer mit so hohen Zahlen argumentiert haben. Und ich habe hier Stefan auch da am Apparat, BUND Freiburg. Herzlich gegrüßt.
Hallo.
Ja, der Windkraft ist ja lange Zeit hier oder immer noch der Wind ins Gesicht geblasen worden. Sprich, da hätte man mehr machen müssen, mehr bauen müssen. Und jetzt ist dieser Fehler herausgekommen. Das heißt, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe hat ganz einfach eine Infraschallzahl angegeben, die praktisch doppelt so hoch war als angegebene Zahl, wie sie tatsächlich gewesen ist, also 100 Dezibel statt 64 Dezibel. Was bedeutet das denn jetzt hier oder was könnte es bedeuten, dass diese Zahl jetzt tatsächlich kleiner ist?
Ja, also zunächst mal muss man wissen, die Dezibelangaben ist eine logarithmische Skala. Das heißt, 64 ist nicht etwas mehr als halb so viel wie 100, sondern alle 10 Dezibel verdoppelt sich der Schalldruck. Das ist das, was man in Dezibel misst. Das heißt, wenn ich statt 6400 angebe, dann ist es halt so, bei 64, das ist der reale Schalldruck. 10 mehr, 74, wäre doppelt so laut. Nochmal 10 mehr, 84, wäre 100 mal so laut, weil 10 mal 10. Ne? 94 wäre 1000 mal so laut. Und 100 wäre dann etwas weniger als 10.000 mal so laut. Ne? Und das ist natürlich ein deutlicher Unterschied. Ne? Wenn ich, keine Ahnung, sag, ich habe 5 Brote und dann habe ich 50.000 Brote, dann ist das ein großer Unterschied. Klingt mehr als zwischen 64 und 100 die Differenz.
Ein riesengroßer Unterschied auf jeden Fall. Nun ist jetzt aber diese Belastung unhörbar. Das heißt, man spricht hier von unhörbarem Infraschall. Das heißt also, wir hören es ja gar nicht mal. Wir Menschen zumindest.
Ja, hören können wir es nicht. Und dieser Infraschall ist auch völlig natürlich in geringen Pegeln. Es gibt immer so ein Hintergrundrauschen. Aber wir können natürlich ihn spüren. Und je nachdem, wie laut er ist, also Lautstärke dann in dem Fall halt der gemessene Schalldruck, nicht der gehörte, den können wir ja wie gesagt nicht hören. Es ist so ein bisschen wie die Geschichte mit dem Sonnenbrand und der Infrarotstrahlung oder UV-Strahlung, ultraviolette Strahlung. Na, du kannst auch nicht sehen, dass da ultraviolette Strahlung im normalen Lichtspektrum ist, aber Sonnenbrand kriegst du trotzdem. Na, und wenn du dann eben dich in Schatten hockst, ne, dann kommt es dir fast genauso hell vor, aber du kriegst keinen Sonnenbrand. Das ist der Unterschied. Genauso ist es halt mit dem Infraschall. Du kannst den nicht hören, aber das Körpergewebe kann darauf reagieren, weil es ist halt, Schall ist halt auch eine Energieübertragung, so wie Licht eben auch.
Wie kann ich Infraschall irgendwie mir vorstellen, beziehungsweise das Ganze vergleichen? Was hätte dann noch irgendwie, sagen wir mal so 64 Dezibel Infraschall, was strömt es aus? Wo könnte ich das praktisch nicht hören, aber irgendwie halt auf mich einwirken lassen, diesen 64 Dezibel?
Ja, ist schwer so pauschal zu sagen, ne? Weil das kommt dann wieder auf die Entfernung zur Schallquelle an. Und da wir es ja nicht hören, haben wir sowieso kein Gefühl dafür. Wenn du in einem Haus wohnst, wo eine Heizungspumpe ist zum Beispiel, diese Heizungspumpe ist ein elektrischer Motor und der brummt da so vor sich hin und in dem Brummanteil ist auch ein Infraschallanteil mit drin. Ja, und den hörst du zwar nicht im ganzen Haus, die ganze Heizungspumpe hörst du nicht im ganzen Haus, aber er ist da, überträgt sich zum Beispiel auch über die Wasserleitungen und dann hast du halt Infraschall im Haus, der irgendein Pegel hat, aber der Pegel ist natürlich abhängig davon, wie weit du weg bist. Also A, wie stark er transportiert wird durchs Haus und B, wie weit du weg bist dann von der Schallquelle selber. Ne?
Das heißt, wir haben zumindest hier eine ganz, ganz starke Reduzierung dieses Infraschalles. Eigentlich keine Reduzierung, sondern nur eine Korrektur der Zahl. Und das ist natürlich auch für die Windindustrie bzw. für die Windkraftbefürworter ein Vorteil. Wie steht es denn momentan in Baden-Württemberg um die Windkraft? Da heißt es, da ist starke Ausbaumöglichkeit vorhanden. Und das heißt natürlich nur, dass bisher noch nicht so ausgebaut worden ist, wie man hätte im Prinzip ausbauen können. Wie steht es jetzt darum?
Ja, da gibt es natürlich noch mehr Aspekte. Ne? Der Infraschall ist ja nicht der einzige Aspekt, der daran hindert, dass man mehr Windräder hinstellt. Es gibt ja auch den optischen Aspekt, dass es viele Leute eben hässlich finden und sagen, ja, die ganzen Schwarzwaldhöhen, die schönen und dann alles voll mit Windrädern. Das ist natürlich auch was man berücksichtigen muss und wo man sagen kann, ja, muss man aufpassen, dass man nicht die ganze Region verschandelt. Dann gibt es auch das Problem mit Vögeln, Insekten, wobei das auch stark überbewertet wurde. Natürlich gibt es auch Vogelschlag an Windrädern, aber da gibt es inzwischen auch ganz moderne Maßnahmen, die zum Beispiel mit Kameras gucken, ob da ein Vogel im Anflug ist und eventuell, wenn er auf Kollisionskurs ist, eben das Windrad anhalten können. Also was gibt's? Und wir haben Ausbaupotenzial. Also Kretschmann, Ministerpräsident Kretschmann spricht von mindestens 1000 Anlagen, die in Baden-Württemberg errichtet werden sollten in der nächsten Zeit. Wir brauchen das auch. Ne? Wir haben das Problem, dass wir zwar in Norddeutschland mehr Wind haben und sie dort effizienter wären, die Windräder, aber der Stromtransport von Norddeutschland hier nach Süddeutschland ist eben nicht so ohne weiteres möglich. Natürlich haben wir Leitungen, aber die sind eben oft schon verstopft mit anderem Strom. Du kannst nicht über eine Stromleitung beliebig viel Strom jagen. Das weiß jeder, der schon mal gesehen hat, wie so ein Kabel dann durchglüht, wenn zu viel Stromverbraucher dranhängen.
Das heißt, Strom müsste im Grunde genommen lokal, sprich in Baden-Württemberg selbst, produziert werden. Dann gibt es natürlich schöne Sachen, wie man irgendwelche Dinge verhindern kann. Bei Atomkraftwerken sagen die pro und bei Windkraft ist es natürlich jetzt schwierig, wenn es da Bürgerinitiativen gibt, die entsprechend Windkraft verhindern. Hast du eine Ahnung, wie Kretschmann bzw. die Grünen mit Partner in Baden-Württemberg mehr Windkraft jetzt in Gang setzen wollen?
Nee, weiß ich jetzt nicht. Also man muss natürlich an der bürgerschaftlichen Akzeptanz arbeiten. Und da war natürlich jetzt ein Argument, war dieser Infraschall, das war immer so ein bisschen was Mysteriöses, was vielleicht gefährlich sein könnte und wo die einen gesagt haben, aber guck doch, es passiert doch gar nichts und die anderen sagen, ja, aber man sieht es zwar nicht und es passiert aber doch was und man kann es nicht in Zusammenhang setzen. Also Ergebnis von diesem aufgedeckten Rechenfehler ist jetzt schlichtweg, dass die Werte, die wir eigentlich in 50 Kilometer Entfernung vom Windrad erwarten würden, in Wirklichkeit schon bei einem Kilometer Entfernung von einem Windrad real haben. Das ist dieser Faktor 10.000. Und weil eben die Schallausbreitung eben nicht linear ist, ist das, was wir in 50 Kilometer Entfernung von einem Windrad in Wirklichkeit spüren, nämlich im Prinzip gar nichts mehr, also kann keiner mehr spüren, ist das, was wir in einem Kilometer Entfernung haben und entsprechend natürlich auch noch näher dran.
Das würde dann heißen, dass im Prinzip man sich darüber Gedanken machen kann, diese Windkrafträder etwas näher an Häuser zu bauen, und das würde heißen, dass man es auch in Gebieten bauen kann, die Wind haben, aber entsprechend schon irgendwie ein bisschen dicht bebaut sind, weil man sich nur noch über die Optik Gedanken machen muss.
Das heißt, die Abstandsregelungen, die man bisher hatte, die sind massiv zu überdenken.
Das würde dann ein tolles Ergebnis haben. Das heißt, es gäbe viel mehr Möglichkeiten, Windkrafträder hier zu bauen. Und es ist jetzt eine Frage der Politik, entsprechend das Ganze den Bürgern und Bürgerinnen nahezubringen, dass sich da was geändert hat. Mhm. Ja, Stefan, ich danke mal für das Gespräch. Das war Stefan Auchter, BUND Freiburg. Merci.
Bitteschön.
Bei mir in der Leitung ist jetzt Thomas Meyer-Falk aus der Sicherungsverwahrung in der JVA Freiburg. Hallo Thomas.
Ja, einen schönen guten Mittag wünsche ich euch allen und dir.
Thomas, da du wolltest uns zu einem Gerichtsurteil was erzählen, was jetzt gestern ergangen ist. Ich habe es gar nicht mehr genau im Kopf.
Vorgestern am Dienstag hat das Landgericht Freiburg unter Vorsitz von Frau Dr. Kleine-Kosak zwei Sicherungsverwahrte der JVA Freiburg zum einen zu einem Jahr und 10 Monaten verurteilt, weil diese im April 2020 hier in der Sicherungsverwahrung der JVA Freiburg in zwei Hafträume eingedrungen sind und dort zwei Insassen zusammengeschlagen hatten. Allerdings, das ist das viel Interessantere und deswegen habe ich auch heute hier mit dir angerufen, wurden beide freigesprochen von dem Vorwurf des versuchten Mordes. Und zwar nach dem tätlichen Angriff im April 2020 wurden die beiden 36 und 37 Jahre alten Angeklagten von der Justizvollzugsanstalt in Einzelhaft, umgangssprachlich auch Isolationshaft genannt, genommen aufgrund des körperlichen Angriffs. Wenige Wochen später hat ein Insasse, der Opfer von einem dieser Übergriffe geworden war, Tiefkühlgemüse aus einer Gemeinschaftstruhe hier im Freizeitraum entnommen und stellte fest, in dieser Tiefkühlpackung fänden sich blaue Brocken. Dieses meldete er dem Stationsbeamten, der versiegelte dann die Truhe und den Haftbereich. Und es stellte sich im Zuge der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Freiburg heraus, bei den blauen Brocken in dieser Tiefkühlgemüsepackung handelte es sich um Rattengift. In Verdacht gerieten dann die beiden jungen Männer, die den körperlichen Übergriff durchgeführt hatten. Sie landeten auch für mehrere Monate sogar in Untersuchungshaft. Das heißt, der Haftrichter am Amtsgericht Freiburg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes zum Nachteil eben dieses Insassen. Der eine von den beiden Tatverdächtigen wurde dann in die JVA Stammheim dorthin verlegt, der andere nach Offenburg. Und beide standen jetzt also ein Jahr lang unter dem doch sehr, sehr gravierenden Verdacht, geplant zu haben, einen anderen Insassen gewissermaßen zu ermorden. Es kam dann zur Anklage. Anfang April wurde verhandelt. Es fanden insgesamt 5 Verhandlungstage statt und am 3. Verhandlungstag, wie man es vielleicht von RTL oder Sat.1 von einer schlechten Gerichtsshow kennt, gab es dann die spektakuläre Wende. Gehört wurde eine Gefängnispsychologin und deren Aussage und eine E-Mail, die dann auch noch eine Rolle spielte, die sie an andere Bedienstete versandt hatte, führten dann dazu, dass sogar die Staatsanwaltschaft die Anklage wegen des versuchten Mordes fallen ließ. Nun geriet nämlich das angebliche Tatopfer. Ich meine, es war ja tatsächlich ein Opfer, denn es wurde zusammengeschlagen, aber dieses Opfer geriet in Verdacht, die Vergiftung inszeniert zu haben. Und eine der Überlegungen, die die Verteidiger der beiden Angeklagten in den Raum stellten, war, dass sich das Opfer gewissermaßen rächen wollte an den beiden, denn die beiden waren ja schon längst in Isolationshaft und konnten an diesem Gemüse gar nichts mehr irgendwie manipulieren. Und so hat dann auch unter Vorsitz von Dr. Kleine-Kossack die Schwurgerichtskammer die beiden freigesprochen. Aus Insassensicht ist es ja immer schwierig, gerade bei der Vorsitzenden, Frau Dr. Kleine-Kossack. Sie ist nämlich zugleich Vorsitzende der 12. Strafvollstreckungskammer. Diese 12. Strafvollstreckungskammer hat jedes Jahr alle Akten, jedes Sicherungsverwahrten auf dem Tisch und prüft jährlich die Fortdauer der Sicherungsverwahrung. Im vorliegenden Fall war es allerdings aus Insassensicht eine gute Fügung, dass sie auch Vorsitzende der Schwurgerichtskammer ist, denn so kannte sie all diese möglichen Geschichtenerzähler und die Insassen, die möglicherweise auch vielleicht dazu neigen, irgendwelche Sachverhalte übertrieben darzustellen. Und am Ende hat dann Frau Dr. Kleine-Kossack auch entschieden, zusammen mit den anderen Richterinnen und Richtern der 5-köpfigen Kammer, dass die Zweifel hier überwiegen und dass gerade nicht ausgeschlossen werden könne, dass das Tatopfer aus welchen Gründen auch immer, um sich zu rächen, um sich schadlos zu halten, das Rattengiftattentat inszeniert hat.
Was bedeutet das jetzt konkret für die Angeklagten, die jetzt in diesem Teilpunkt freigesprochen wurden?
Die beiden Angeklagten müssen natürlich jetzt noch abwarten, ob der Nebenkläger, also das angebliche Tatopfer, in Revision gehen wird, ob möglicherweise die Staatsanwaltschaft in Revision gehen wird. Falls das Urteil so rechtskräftig werden sollte, müssten sie die 1 Jahre 10 Monate abzüglich der ungefähr 6 Monate erlittenen Untersuchungshaft absitzen. Das würde dann in der JVA Bruchsal erfolgen. Und dann kämen sie letztlich, wenn es bei diesem Urteil bliebe, im Herbst 2022 wieder hierher in die JVA Freiburg. Hintergrund für den körperlichen Angriff auf die beiden Insassen war eigentlich, dass beide Insassen, also beide Angeklagten, ursprünglich in ein anderes Bundesland wechseln wollten, weil sie aufgrund ihrer Vollzugsbiografie hier in Baden-Württemberg keine Perspektive für sich sahen. Und im Jahr davor, also im Jahr 2019, hat es genau so ein junger Insasse schon mal geschafft, hier aus der Sicherungsverwahrung in ein anderes Bundesland verlegt zu werden. Er hat einfach im Hof einen Insassen vom Stuhl geschubst. Der Insasse stand auf, dann schlug er ihn nieder. Dafür saß er mehrere Monate in Einzelhaft, wurde dann auch zu einer Geldstrafe verurteilt wegen des körperlichen Übergriffs und wunschgemäß in ein anderes Bundesland verlegt. Und mit dieser Entscheidung setzte letztlich die Justiz dann auch alles Weitere in Gang, weil jetzt das Signal in die Insassenschaft gesandt wurde, wenn du in ein anderes Bundesland möchtest und das möglichst schnell, dann musst du einfach einen anderen Insassen niederschlagen. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch nicht die produktivste Geschichte. Aber die beiden Insassen warten jetzt einfach erstmal darauf, ob das Urteil so rechtskräftig werden wird.
Und das vermeintliche Opfer, wird das jetzt auch mit weiteren Folgen zu rechnen haben, wenn das jetzt quasi so Richtung Verleumdung geht?
Also einer der beiden Angeklagten hat mir per Hauspost, das ist ja möglich, geschrieben, also hat einen Brief abgegeben, der kam dann nach der erfolgten Zensur bei mir an und hat mitgeteilt, also er plane tatsächlich das angebliche Tatopfer nochmal versuchen zu belangen, weil letztlich standen er und sein Kollege ein Jahr unter dem ja doch wirklich erdrückenden Verdacht und auch entsprechend von Vollzugsanstalten damit Sicherungsmaßnahmen abgesichert, unter dem erdrückenden Verdacht wirklich die Ermordung eines Insassen geplant zu haben. Und in dem Punkt hat auch die Vorsitzende Richterin, Frau Dr. Kleine-Kossack, in der mündlichen Urteilsbegründung auch nochmal dargelegt, dass eigentlich so ein heimtückisches Giftattentat völlig persönlichkeitsfremd für beide Insassen, für die beiden Angeklagten sei. Beide seien offensive Gewalttäter und wenn sie einen Konflikt zu klären haben, dann würden sie einfach zuschlagen, zeitlebens draußen im Gefängnis. Und insofern ist tatsächlich noch zu erwarten, dass da ein Ermittlungsverfahren gegen das angebliche Tatopfer eingeleitet wird. Ob das dann natürlich dazu führt, dass er verurteilt werden wird und wie sinnvoll das wäre, ist noch völlig offen.
Danke, Thomas, für deine Einschätzung und den Bericht zu dem Urteil. Liebe Grüße nach drinnen.
Atommüll. Im Allgemeinen wird in den Medien der Begriff Atommüll synonym mit den hochradioaktiven abgebrannten Brennelementen benutzt. Daher hier im Folgenden zunächst einmal einige Infos zu dieser Fraktion des in Deutschland produzierten, des sogenannten deutschen Atommülls. Vorneweg. Es wird sich Ende 2021 um rund 30.000 Kubikmeter hochradioaktiven Atommüll allein in Deutschland handeln. Rechnen wir den gesamten mittel- und schwach radioaktiven Müll, der mit der Produktion von Strom in deutschen Atomkraftwerken verursacht wurde, hinzu, handelt es sich um ein Volumen von rund 300.000 Kubikmeter, also um das Zehnfache. Insgesamt muss mit 600.000 Kubikmeter Atommüll in Deutschland gerechnet werden. Der in Deutschland anfallende hochradioaktive Atommüll aus der Produktion von Atomkraftwerken wird Ende 2022 nach den vorliegenden Informationen insgesamt ein Gewicht von rund 14.300 Tonnen haben. Laut der 10. Änderung des Atomgesetzes von 2001 formal wurde dieses im Jahr 2002 novelliert und das mit Hilfe der Mainstream-Medien als Atomausstieg verkauft wurde, wurden sogenannte Reststrommengen vereinbart. Damit wurde 2001 eine Verdoppelung des bereits angehäuften Atommüllberges beschlossen. Die Menge an Atomstrom bis zum 31. Dezember 1999 war laut offiziellen Quellen 2670 Terawattstunden. Und damit fielen 7200 Tonnen hochradioaktiver Müll an. Die vereinbarte sogenannte Reststrommenge ab 01.01.2000 beträgt 2623 Terawattstunden. Und damit nochmal rund 7.100 Tonnen hochradioaktiver Müll, zusammen 14.300 Tonnen. Mit jeder Terawattstunde Atomstrom wird rund 2,7 Tonnen hochradioaktiver Müll produziert. Die im Sommer 2011 vom Bundestag verabschiedete 13. Änderung des Atomgesetzes kehrte im Großen und Ganzen zu den sogenannten rot-grünen Regelungen von 2001 bezüglich der von Reststrommengen auf Restlaufzeiten umgerechneten Bestimmungen zurück. Nebenbei, der sogenannte freigemessene Atommüll aus dem Abriss der baden-württembergischen stillgelegten AKW, der auf Hausmülldeponien verteilt werden soll, ist auch vom Gewicht her nicht ohne. Über 3000 Tonnen soll laut offiziellen Angaben in den kommenden Jahren über sogenannte Ländle verteilt werden. 1969 erklärte der deutsche Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker, Zitat, dieses ist, soweit ich sehen kann, wenn man es ernstlich behandeln will, überhaupt kein Problem. Ich habe mir in Karlsruhe sagen lassen, dass der gesamte Atommüll, der in der Bundesrepublik im Jahr 2000 vorhanden sein wird, in einen Kasten hineinginge, der ein Kubus von 20 Meter Seitenlänge ist. Wenn man das gut versiegelt und verschließt und in ein Bergwerk steckt, dann wird man hoffen können, dass man damit dieses Problem gelöst hat. Ende des Zitats. Und 14 Jahre zuvor, 1955, hatte der Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg frohgemut verkündet, Zitat, was schließlich den Atommüll betrifft, so genügt es durchaus, ihn in einer Tiefe von 3 Metern zu vergraben, um ihn vollkommen unschädlich zu machen. Ende des Zitats. Mengenmäßig lagen die beiden Herren also nicht einmal so arg daneben, wenn wir uns in der Betrachtung auf den hochradioaktiven Atommüll beschränken könnten. Beim hochradioaktiven Atommüll ist die Menge, ob in Kubikmeter oder in Tonnen angegeben, nicht das eigentliche Problem. Der Atommüll muss für mehrere Millionen Jahre sicher vor der Biosphäre von Menschen, Tieren und Pflanzen abgeschirmt werden. Bereits im Jahr 2004 wurde das US-amerikanische Projekt eines atomaren Endlagers vorläufig gestoppt. Ein US-amerikanisches Gericht bemängelte in seinem Urteil über die Pläne, hochradioaktiven Müll im Yucca Mountain in Nevada einzulagern, die von der US-amerikanischen Regierung abgegebene Sicherheitsgarantie für 10.000 Jahre. Diese sei unzureichend. Die Halbwertszeit von Plutonium-239 beispielsweise beträgt 24.400 Jahre. Das bedeutet, dass von den 30 Tonnen Plutonium, die im deutschen Hanau gelagert sind, nach 24.400 Jahren immer noch 15 Tonnen weiterstrahlen. Und nach 48.800 Jahren sind es immer noch 7,5 Tonnen und so fort. Seit Christi Geburt lebten rund 80 Generationen. Ein Zeitraum von 24.000 Jahren entspricht rund 960 Generationen. Eine sogenannte Sicherheitsgarantie für 10.000 Jahre abgeben zu wollen, ist grenzenloser Hochmut. Es mag zwar politisch sinnvoll erscheinen, angesichts der Zeiträume, über die große Mengen der bis heute angefallenen radioaktiven Stoffe äußerst gefährlich bleiben, eine Sicherheitsgarantie für 1 Million Jahre oder mehr zu fordern. Tatsächlich jedoch ist es sinnlos und zwecklos. Zurück zum Beispiel Hanau. Selbst nach 366.000 Jahren strahlt von den heute vorhandenen 30 Tonnen immer noch 1 Kilogramm. Und wenige tausendstel Gramm dieses Stoffes einzuatmen genügt, um unausweichlich Lungenkrebs zu bekommen. Wie Analysen der hochradioaktiven Abfälle aus Atomkraftwerken zeigen, tragen Isotope wie etwa Jod-129, Technetium-99, Zirconium-93, Niob-94, Uran-233, Cäsium-135 und insbesondere Neptunium-237 sogar nach mehr als 1 Million Jahren noch erheblich zur Strahlenbelastung des Atommülls bei. Laut einem Gutachten der Universität Bremen ist radioaktiver Müll, selbst nachdem er in Glasblöcke eingeschmolzen wurde, noch nach 1 Million Jahren und in 10 Metern Entfernung so gefährlich, dass allein seine Gammastrahlung eine Jahresdosis bewirkt, die 250 bis 560 Mal höher ist, als es der Grenzwert der Strahlenschutzverordnung erlaubt. Das Governing Council der UNO spricht nicht ohne Grund von mindestens 20 Millionen Jahren, innerhalb derer radioaktive Abfälle strikt von der Umwelt ferngehalten werden müssen.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 29. April 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.